Ja moin, ein komplett lahmes Spiel in Regensburg und trotzdem bleibt Eintracht ungeschlagen. Die Lage ist gut, wir besprechen sie mal und schauen auch auf die Mitgliederversammlung, die am Dienstagabend stattfindet. Viel Spaß. Ja, schönen guten Morgen auch. Die Stimmung ist gut bei uns. Das Spiel war es nicht. Eigentlich, Lars, habe ich gar nicht so große Lust mehr, über diese miserablen 90 Minuten in Regensburg zu sprechen. Aber wir müssen hier natürlich unserer Chronistenpflicht irgendwie nachkommen. Du warst vor Ort und kannst uns bestimmt die positivsten Aspekte dieses Samstags herausarbeiten.
Schnell. Ja, der negative Aspekt.
Es soll mit Positiven losgehen.
Aber der negative Aspekt war natürlich, dass ich deinen Auftrag nicht erfüllt habe, weil du hast ja wie so ein Boomer-Vater mir noch auf dem Weg mitgegeben, bring 3 Punkte mit. Das habe ich nicht gemacht.
Grüß mal Regensburg.
Ansonsten muss ich sagen, nachdem Tobi hier ja in den vergangenen Wochen geschimpft hat auf die Deutsche Bahn, lief bei mir alles super. Spitzenmäßige Ankunftszeit.
Hin und zurück?
Ja, fast. Auf der Rückfahrt war so minimale Verspätung, aber da saß ich schon im letzten Zug, konnte schreiben, alles gut und ja, gerne wieder so. Aber wenn man es jetzt beschrien hat, dann wird wahrscheinlich die nächste Tour der absolute Horror.
Aber Elversberg als letztes Auswärtsspiel der Saison machen wir ja wahrscheinlich mit dem Auto, ne? Müssen wir mal gucken.
Ja, da kommst du ja auch nicht mit dem Zug hin, oder? Hat Elversberg einen Bahnhof?
Naja, ich weiß nicht mal, wo in welcher Walachei sich dieser Ort befindet.
Welche Wilden da so wohnen.
Ich kenne nur Fisnik Aslani und finde den einfach nur top. Fisnik, top Mann.
Genau, was war denn gut?
Zurück zum Spiel. 1:1, was war gut?
Der direkte Ausgleich von Giannis Nicolaou, leckere Bratwurst im Pressebereich. Ansonsten fällt mir nicht so viel ein. Wobei, ein Punkt geholt, ungeschlagen geblieben zum 5. Mal in Folge. Weiterhin alles in der eigenen Hand, obwohl die Konkurrenz weiter punktet. Aber ja, die Eintracht muss das Ding jetzt irgendwie über die Ziellinie schieben.
Die haben es die gesamte Saison über nicht geschafft, einen der 3 Tabellenletzten zu schlagen. Es sind 5 Punkte aus 6 Duellen gegen Regensburg, Münster und Ulm. Und das ist schon einigermaßen desaströs.
Ja, und das ist ja auch ein Grund dafür, warum man jetzt noch zittern muss. Wenn du dir überlegst, ein Sieg aus 2 Spielen gegen Münster, ein Sieg aus 2 Spielen gegen Regensburg, wo du dann stehen würdest. Ja. Und wo die anderen dann auch stehen würden. Von daher muss das einfach ein Projekt fürs hoffentlich nächste Zweitliga-Jahr sein, dass man sich Lösungen entwickelt, um eben diese Teams von unten, die unangenehmen Fußball spielen, die vielleicht auch gar nicht so viel mit dem Ball machen wollen, die tief stehen, kontern, dass man sich da Lösungen für entwickelt.
Ich fand ja zum Beispiel erste Halbzeit gegen Kaiserslautern hatte Eintracht auch eine ganz gute Ballbesitzlösung, ganz guten Positionsball gespielt. Jetzt aber gegen Regensburg. Ich meine, klar, Regensburg, wir hatten es auch letztes Mal erzählt, die sind heimstark, haben in diesem Jahr, glaube ich, das letzte Mal im Januar zu Hause was verloren, haben irgendwie auch eine giftige und gallige Geschichte da auf dem Platz, spielen Manndeckung über den ganzen Platz und es ist irgendwie eklig. Aber, boah, dass du da auch in der zweiten Hälfte gar keine Toraktion mehr hast, fand ich fast schon wieder alarmierend.
Ja, also dafür, dass Regensburg ja unbedingt musste, also der Punkt hilft denen ja überhaupt nicht weiter, hätte man die ein oder andere Lücke im Umschaltspiel vielleicht doch besser nutzen müssen. Zumindest für eine Torchance.
Ja, so. Die gab es ja gar nicht mehr in der zweiten Hälfte so richtig. Also ja, ich glaube eigentlich auch einfach abhaken, weitermachen, sich darüber freuen, dass diese 5 Spiele unbesiegt Serie anhält oder dass sie jetzt auf 5 sogar angewachsen ist. Und im Prinzip können sie am Samstag gegen Düsseldorf alles klar machen.
Schön wär's. Aber
dafür braucht es ein bisschen Schützenhilfe.
Und natürlich eine eigene Top-Leistung gegen Düsseldorf. Da ist aus dem Hinspiel ja auch noch eine dicke Rechnung offen. Das war eine bittere Tour für alle Braunschweiger, die da mitgefahren sind, kurz vor Weihnachten. Mhm. Oder Anfang Dezember war es, glaube ich. Ne?
Kurz nach unserem Live-Event war das. Mhm. Das war das Spiel nach dem Live-Event. Und dann gab es mal sowas von auf den Sack mit 0:5. und total verdient auch in dieser Phase. Aber es ist eine andere Eintracht mittlerweile, das muss man ja sagen.
Auf den Sack von Isak Johannessen, der hat, glaube ich, mehrere Tore gemacht.
Das stimmt, sehr guter Wort, Einfall von dir. Herzlichen Glückwunsch dazu. Für einen Montag nicht schlecht. Aber es war eine komplett andere Eintracht-Mannschaft damals, von Verletzungen gebeutelt.
Ohne Tempelmann, ohne Hoffmann.
Ja, und jetzt hast du einfach eine ganz andere Substanz und auch aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Wochen eine echte Chance, auch Düsseldorf zu schlagen. Und dann, genau, gewinnen sie. Dann braucht es noch Unentschieden von Münster und Ulm und dann ist das Ding schon durch.
Es wäre so schön.
Ja, weiß das
man könnte jetzt, ja, man könnte jetzt auch sagen, man kennt seine Eintracht und weiß, was dann am Wochenende passiert. Aber Daniel Scherning hat ja auch in der PK gesagt, für diese Schwarzmalerei müssen dann andere verantwortlich sein. Ich will das jetzt hier gar nicht vorantreiben, sondern hoffe einfach drauf, dass es gegen die Aufstiegsaspiranten der Liga einfach so weitergeht, dass die Eintracht da weiterhin eben die Lücken findet, wenn ein Team kommt, das will, das mitspielen will und das ja auch gerne aufsteigen möchte. Von daher schauen wir mal, was wird.
Ich glaube, Düsseldorf wird sich zumindest nicht verbiegen. Also die werden ihren Stil beibehalten. Der ist ja ein aktiver Spielstil und ein nach vorne ausgerichteter Spielstil, der Eintracht natürlich entgegenkommt. Und dann ist alles möglich. Ich glaube nicht, dass Düsseldorf richtig groß Bock hat, jetzt in Braunschweig zu spielen, nachdem wie auch die letzten Wochen so verlaufen sind. Und von daher sehe ich dieses Szenario, dass das Ding am Samstag unter Dach und Fach ist, nicht ausgeschlossen, also überhaupt gar nicht ausgeschlossen. Ulm und Münster haben beide schwere Aufgaben, gegen Magdeburg und Hannover, ne? Und da kannst du einfach anderthalb Monate, nachdem alles gefühlt in Schutt und Asche lag, aus 3 Punkten Rückstand auf Münster sind jetzt 5 geworden, Vorsprung. Und auf einmal kannst du hier die Saison 2 Runden vor Schluss zumachen.
Tja, wenn uns das einer nach Hertha erzählt hätte, was hätten wir dem wohl erzählt?
Ein paar vor den Latz gehauen hätten wir dem wahrscheinlich. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, und dass jemand wirklich auch intern das für möglich gehalten hätte, dass es eine kleine Wendung gibt, dass es auch vielleicht ein paar Signale gibt. Ja, glaube ich schon, aber dass es so läuft, dass es so gut läuft, 5 Spiele. In dieser Phase die beste Mannschaft der Liga, keine Mannschaft hat mehr Tore geschossen, keiner hat mehr Punkte geholt. Optimal. Und da merkst du eigentlich, was so drin ist, was so drin sein kann in so einer Mannschaft, wenn du dich fokussierst und deine Spieler dort einsetzt, wo sie am stärksten sind. Ah, es ist dann auch wieder so mühsam, den Rückblick zu machen, weil du einfach dann immer wieder an diese schalen Momente erinnert wirst, die dann so traurig waren und dann denkst du, ey, oh.
Ja, und damals dachte man sich ja auch, oh scheiße, jetzt kommt Paderborn, danach müssen wir zum HSV und dann kommt Kaiserslautern. Das war jetzt nicht unbedingt so eine Abfolge an Spielen, aus denen du gedacht hast, yay, 9 Punkte.
Ja, klar. Und trotzdem haben sie jetzt ihren Stil wieder entdeckt, sind wieder stärker im Kontern, sind aggressiver im Vorchecking und erobern bessere Bälle. Hat jetzt in Regensburg nicht funktioniert, auch weil Lino Tempelmann nicht dabei war?
War zumindest ein Grund, aber ich finde, das kann jetzt für den Rest des Teams keine Ausrede sein.
Ja, finde ich auch, aber ich finde, du kannst ihn einfach nicht ersetzen. Das merkst du dann in so einem Spiel. Wahrscheinlich war es sogar gut, dass es jetzt Regensburg war und nicht einer der Gegner, der danach kommt, weil die noch schwerer zu bespielen sein werden und eine höhere eigene Qualität benötigen als gegnerische Mannschaft. Aber dem wäre sicherlich irgendwie was eingefallen, da in Regensburg zumindest mal für Gefahr zu sorgen.
Ja, auch die Wechsel haben nicht so gesessen, ja, fand ich. Sowohl die von Anfang an in der Startelf als auch die dann im Spiel passiert sind. Ach, weiß nicht, Levi Schabo, ein Schatten seiner selbst.
Ja, also dem hat irgendwie der Virgil van Dijk die Füße andersrum wieder angetackert. Da geht nicht mehr viel.
Ja, Fabio Di Michele Sanchez, der für Leon Belbel reingekommen ist, hatte ja sogar die dicke Chance aufs schnelle 2:1, aber legt sich warum auch immer den Ball auf seinen schwächeren Rechten und scheitert dann. Mhm. Also ich glaube, der hätte einfach mit freier Schussbahn abziehen können mit dem Linken und gucken, was passiert. Aber da war vieles zu kompliziert.
Ja, Schabo fand ich auch wirklich komisch. Ermin hat es dann okay gemacht in der Kette. Mhm. Köhler mit Ermin zusammen die zweite Hälfte. Wie hast du das wahrgenommen, die Konstellation?
Na, es war jetzt nicht perfekt eingespielt. Da gab es den ein oder anderen Moment, jetzt nicht unbedingt nur zwischen den beiden, in denen es in der Abstimmung nicht passte, fand ich. Gerade wenn Regensburg die Dreierkette dann in Laufduelle gezwungen hat. Aber ja, das wird ja wohl dann auch die Kette für die Woche drauf für Düsseldorf jetzt sein, weil Jannis Nicolaou hat die gelbe Karte erhalten, die fünfte. Das heißt, er fehlt. Es fehlt der Linksfuß im Spielaufbau. Dann wird es wohl auf Jeckel, Bicakcic, Köhler hinauslaufen, weil Kevin Ehlers zur Pause runter in Regensburg. Klar, kann auch irgendwelche anderen Gründe gehabt haben, aber ich fand, Ermin hat es dann ja nach längerer Pause für längere Einsatzminuten sehr solide gemacht.
Mhm. Ja. Ja, jetzt wird es nochmal ein komplett anderes Spiel, was aber letzte Woche auch nochmal passiert ist, komplett durch die Liga durch. Alle Vereine praktisch den Trainer einmal gewechselt. Ich glaube, von Platz 12 abwärts oder Platz 11 sogar hat es jede Mannschaft einmal gemacht. Hannover stehen ein bisschen drüber, haben sogar zweimal jetzt schon. Finde ich schon abgefahren, wie sie jetzt alle umfallen und alle auf diesen Trainereffekt hinten raus doch nochmal versuchen zu wirken. Gerade auch jetzt Münster fand ich sehr, sehr seltsam und eigenartig.
Mit dem Kader und mit den Chancen dann auf den Relegationsplatz, formulieren wir es mal aus Braunschweiger Sicht so, fand ich es auch sehr, sehr spannend, dass sie dann jemanden, der durchmarschiert ist von der Regionalliga, so kurz vor Schluss vor die Tür setzen, ohne direkt einen Nachfolger präsentieren zu können. Also das war schon sehr kurios.
Finde ich auch. Also das tut mir fast schon leid für so jemanden. Also wer weiß, ob da intern was vorgefallen ist, wissen wir nicht, keine Ahnung. Aber jetzt von außen betrachtet, hat auch die Geschichte in Ulm, dass die den Wörle entlassen haben, auch diesen Effekt gehabt. Die spielen einfach super 3-4 Jahre hintereinander und haben auch jetzt immer noch alle Chancen, irgendwie drin zu bleiben, wenn möglich.
Genau, bei denen hat sich ja der Trainerwechsel ausgezahlt.
Ja, genau, die haben sich dann aber wer weiß, ob nicht vielleicht unter Wörle es auch nochmal zu so etwas gekommen wäre. Aber ja, ich finde es bei Münster gerade besonders fragwürdig irgendwie, warum jetzt, und zeigt ja auch, dass Eintracht vielleicht nicht ganz falsch gehandelt hat. Das kann man, glaube ich, jetzt sogar mit Sicherheit sagen, dass der Trainer nicht Wechsel sehr effizient und effektiv war. So, glaube ich, ist richtig. Und da, ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Also wir hatten ja Daniel Tscherning auch gefragt, wie es für ihn weitergeht, wie oft er jetzt gerade so an seine Zukunft denkt über den Sommer hinaus. Und er sagt einfach genau 0,0 Sekunden am Tag. Das können wir ihm auch abnehmen. So wie ich das höre, hat er gesagt, er will einfach gar nichts hören über mögliche Optionen, solange nicht der Job in Braunschweig zu Ende geht. Solange dieser Klassenerhalt nicht feststeht. Danach beschäftigt er sich damit, was ja logisch ist, dass er dann selbst auch mal anfängt, drüber nachzudenken, wo er ab Juni, Juli weiterarbeitet. Aber finde ich schon spannend.
Spannend war auch, was in der Oberliga Niedersachsen passiert ist am Wochenende. Leo, magst du es erzählen?
Lupo Martini gegen Eintracht Braunschweig 2, und eine gute halbe Stunde vor Anpfiff tauchten dann drei Spieler von Eintrachts erster Mannschaft im Spielberichtsbogen auf. Sidney Rebiger, Sanusi Bar und Walid Olczyk haben alle drei bei der zweiten gespielt, konnten auch eine 0-3 Niederlage bei Lupo Martini nicht verhindern. Okay, die U23 war, glaube ich, nach knapp 20 Minuten in Unterzahl, aber waren einfach mal drei Profis dabei.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie im Kreisliga-Alltag, dass die drei sich dann so einen Kleinwagen geschnappt haben und nochmal schnell zum anderen Sportplatz rübergefahren sind mit ihren Taschen.
Meinst du, sie hatten nur ihr Kulturtäschchen dabei? Ja. Bestimmt, oder?
Weiß ich nicht, ob das in der Eintracht U23 geht. Da musst du bestimmt die Tasche mit doppeltem Schuhfach mindestens mitschleppen.
Ja.
Und nicht, dass es auf dem Kunstrasen zur Sache geht.
Und irgendwer muss auch den Wertsachentüte nehmen.
Ja. Das ist ein alter Schuhbeutel dann.
Genau, alter Schuhbeutel, wo so in der Kreisliga immer nur alte Handys und Haustürschlüssel drin ist.
Extrem viel Sand und Grasreste. So. Also Rasen.
Verpegt. Und da liegen dann die schönen Gucci-Portemonnaies drin. Oder was die Jugend von heute sich da so ranschleppt.
Na.
Ja, gut, überzeugt haben sie nicht. Ein paar Zuschauer waren da, die haben alle erzählt, war jetzt okay. Rebiger war wohl sehr engagiert. Olczyk und Bar eher glücklos. Hm. Aber schon interessant. Ich meine, für beide hat Eintracht im Sommer Ablöse hingelegt. Für Olczyk sogar die meiste des vergangenen Sommers. Und auch Bar hat ein bisschen was gekostet. Und jetzt spielen die halt beide irgendwie in der Oberliga noch mit, um auch zu verhindern, dass die absteigen. Das sieht für die zweite gerade gar nicht mal so gut aus. Ein Punkt gleich mit dem Abstiegsplatz mittlerweile. Nach einer ziemlich schlechten Serie. Und
aber ich glaube, es ist auch undankbar, dann unten auszuhelfen.
Ja, ja.
So Blick in die Vergangenheit. Ich meine, Julius Biada hat mal als Eintracht-Profi bei Wolfsburg 2 dann auch einen Elfmeter verschossen und nicht gut gespielt. Und solche Geschichten gibt es ja immer wieder, dass man dann denkt, der kommt ein paar Ligen tiefer, rasiert da komplett. Klar, sieht jetzt halt irgendwie blöd aus, gerade für die drei, die jetzt in dieser Saison echt noch nicht so die ganz großen Fußstapfen hier hinterlassen konnten.
Ja, wir nehmen hier am Montagmittag auf und Dienstagabend steht noch eine spannende Veranstaltung an, auf die wir uns eigentlich schon sehr freuen. Es ist eine Fanversammlung im Eintrachtstadion. Der Club lädt ein zur intensiven, offenen und authentischen Diskussion mit ein paar Entscheidungsträgern des Vereins. Aufsichtsrat ist vertreten mit dem Vorsitzenden Jens-Uwe Freitag und auch mit der stellvertretenden Vorsitzenden Nicole Kumpis. Auch Sebastian Götze ist dabei und Thorsten Sümnich. Das ist der Aufsichtsrat, der präsent ist, korrekt. Da fehlt jetzt nur eine komplett, das ist Katja Wittfort, um die es hier ja auch schon mal ging, die bei der letzten Mitgliederversammlung keine Entlastung erhalten hatte von den Mitgliedern und trotzdem irgendwie dabei geblieben ist. Sie war zurückgetreten, hat aber trotzdem weiterhin beratend dem Gremium zugearbeitet, hat weiterhin Tickets in Anspruch genommen für Spiele. Und das hatte nicht nur den Fans aufgestoßen, weil ihr Votum praktisch ad absurdum geführt wurde, sondern es wurde auch vereinsintern diskutiert, ob das als Zeichen nach außen sein muss. Und jetzt am Sonntag hat der Verein mitgeteilt, dass dieses ganze Ding jetzt einmal finito vorbei ist, dass sie nicht mehr beratend tätig ist, dass sie auch keine Karten mehr bekommt. Und das als Signal unmittelbar vor dieser Fanversammlung ist ein Zufall, ja oder nein?
Ja, es wirkt einfach so ein bisschen, als wolle jemand bei der Eintracht jetzt nochmal zum richtigen Zeitpunkt so ein paar Bröckchen hinwerfen für die Fans. Aber ich glaube, dass da ein bisschen unterschätzt wird, dass die Fans natürlich auch mitdenken und dieses Manöver durchschauen. Das ist massiv ärgerlich, gerade weil man ja eigentlich diesen Fan-Talk in einem absolut positiven Umfeld gerade absolvieren kann. Ich meine, 3 Siege in Folge, jetzt zuletzt ein Unentschieden. Es sieht ganz gut aus mit dem Klassenerhalt. Als der Talk anberaumt wurde, da hätten sich die Redner wahrscheinlich noch auf ein ungemütlicheres Format einstellen müssen.
Ich bin auch gespannt auf die Beteiligung. So. Ja. Das, was du sagst, geht ja auch in die Richtung, wie ich finde, dass die Fans sich jetzt davon nicht blenden lassen sollten von den letzten Wochen. Also klar, dass die Mannschaft diesen Umschwung geschafft hat, ist eine Leistung von der Mannschaft selbst, vom Trainerteam, auch von der Geschäftsführung, die sich klar committed hat in Richtung Daniel Scherning und diesen Zusammenhalt beschworen hat. Und trotzdem gibt es einfach Probleme in dem Verein, die weiterhin schwelen und die jetzt nicht mit so einer kurzen Punkteserie einfach weggeführt werden. So, das funktioniert einfach meiner Meinung nach nicht mehr, wenn ein Aufsichtsrat klar in zwei Gruppen geteilt ist. Es gibt auf der einen Seite eben Boss Freitag plus Team, auf der anderen Seite Nicole Kumpis plus Team, die sich da offensichtlich nicht einig sind, die meiner Meinung nach sich klar hinterfragen sollten, ob das noch in der Konstellation passen kann. Und wenn man sich nicht mehr zusammenraufen kann und sagt, okay, nee, wir kommen hier auf keinen grünen Zweig mehr innerhalb unseres Gremiums, dann macht halt den Weg frei für ein neues Gremium oder für neue Personen, die da konstruktiver an die Sache herangehen.
Ja, das hast du jetzt gesagt. Ich finde, dass allein diese Aktion jetzt kurz vor dieser Versammlung das Thema Katja Wittfurt zu beenden, dass die so ein bisschen dafür spricht, dass einfach was falsch läuft. Weil man hatte genug Zeit, das, das gut und proaktiv zu regeln, vielleicht auch aus ihrer Sicht, also keine Ahnung, über den Menschen Katja Wittfurt kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber für die ist das natürlich eine absolut miese Situation.
Ja.
Sie hat halt in einer Situation, in der ein größerer Teil der Mitgliederversammlung gesagt hat, hier, ich war mit der Arbeit nicht zufrieden, gesagt, ich mache den Weg frei, aber eben doch nicht so ganz. Und so aus, ja, irgendwie ganz rationalen Gesichtspunkten hätte man doch sagen müssen, die wollen mich nicht, dann gehe ich. Und jetzt ist der, ja, ist der Ruf ruiniert oder zumindest ist man so ein bisschen verbrannt und das hätte ja alles gar nicht sein müssen.
Ja. Ja, spricht eben für wenig Konsequenz dann in diesem Gremium und eben auch dafür, dass vielleicht die Signale, die auch von den Mitgliedern und Fans gesendet werden, nicht ganz so ernst genommen wurden, wie sie es hätten, wie sie es verdient hätten. Und das wird sicherlich am Dienstagabend nochmal Thema werden.
Ja, also auch für die Kommunikationsabteilung der Eintracht muss das ja super undankbar sein, das jetzt raushauen zu müssen, weil ich glaube, die wissen schon ganz genau, dass es ja, dass es da ein Echo drauf geben wird, einfach weil das viele Leute checken, was dahinter steckt mittlerweile.
Ich glaube auch. Allein, ja, deshalb wird es, glaube ich, doch noch ein spannendes Ding. Wir werden mal einen Live-Ticker starten, ne?
Mhm.
Ich glaube, das versuchen wir mal so Jahreshauptversammlungen und bin gespannt, ob da etwas passiert oder wie stark auch die Kritik dann ankommt, ob es sich schon hinterfragt wurde, ob auch etwas verbessert oder verändert wird oder ob es einfach genauso weitergeht wie bisher. Aber das finde ich zumindest fragwürdig, sagen wir es mal so.
Tja, wie kommen wir jetzt von dieser Fanversammlung wieder in Richtung Düsseldorf? Müssen wir das überhaupt?
Wir müssen ja zumindest noch einen Tipp abschmeißen, ne? Fang mal an. Also ich mal anfangen, ich fange nie an mit dem Tipp.
Dann fang du doch mal an mit deinem Tipp.
Ich sage 2-2.
Ich sage, es gibt ein 2-1.
Und dann Klassenerhalt?
Ich weiß noch nicht, was die anderen machen. Da äußere ich mich nicht zu.
Und dann aber Samstagabend Tango Tanzpalast? Du bist ein typischer Typ Tango-Tanzpalast.
Nee, überhaupt nicht. Was
doch, ich sehe dich da mit so einem spitzen Wolters-Glas stehen.
Rufmord ist das. Rufmord. Und,
an den Samstag ist ja Tobi wieder da. Den genau. Sehe ich dann ja, den sehe ich auch mit einem riesen Glas Wolters.
Genau, Samstag stehen. Ist Tobi wieder da. Ihr macht das Spiel. Wo ihr nachher hingeht, ist mir völlig egal. Viel Spaß. Von mir aus auch im Tango-Tanzpalast.
Gut. Glücksbringer. Halten. Wir ziehen das Ding schon noch durch. Schöne Woche euch, bis dann.
Jo.
Ciao.